redet, ist nicht tot.
Hier ist eine neue Ausgabe, eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen, ironisch-modernen, galobanen Unterhaltungsmatinee mit kryptozoologischer, radikal-pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen frittheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet und heute schon gar nicht, denn heute kommen die Fragen von der Bravo. Hier ist Dr. Frittheit 2002 Nummer 2 mit Alexandra Tobo
und Holger Klein.
Ha, jetzt bin ich gespannt.
Wir sind ja zwei Generationen fast auseinander, ja, oder?
Eine ganz andere Generation.
Du könntest mein Vater sein.
Ja, ich bin dein Vater.
Das ist doch schön, so wie Vater und Tochter jetzt über Pubertätsfragen diskutieren.
Über Probleme des Lebens.
Hört sich an wie so eine Zeitkolumne.
Probleme
sehr geil.
Des Lebens?
Nee, dieses Konzept.
Ach so, das Konzept, ja, stimmt.
Vater und Sohn, Vater und Tochter über.
Dazu muss ich aber irgendwie so arschlochrechtskonservativ sein. Und du
ja,
irgendwie
halt.
So. Ja, genau.
Und ich so ein Typ mit so einem Schüppel vorne, mit so einem rosa Schüppel.
Rosa Schüppel vorne?
Ah nee, warte, das ist eher. Ich krieg die Generation nicht mehr zusammen. Das ist ja eher
rosa
Generation. Wie heißen die? Die Millennials.
Was ist denn ein rosa Schüppel?
Na, halt ein rosa Schüppel, halt das, was die Ente am Arsch hat, vorne an der Stirn.
Ach so. So sind doch Leute aber nicht wirklich rumgelaufen. Das ist nur auf Instagram.
Okay.
Rosa Schüppel. Apropos rosa Schüppel. Die Fragen, die du vorliest, sind wieder rosa. Du hattest mir ja verboten, dass ich sie vorher lese. Ich habe sie nicht vorher gelesen.
Ja, das bleibt auch weiterhin verboten.
Okay.
Und ich möchte noch etwas sagen. Die Hörer sind meiner Freundin, Hörerinnen sind meiner freundlichen Bitte zur Spende nachgekommen. Mhm. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich dafür bedanken. Ich bedanke mich bei manchen persönlich, wo ich halt die Gelegenheit habe, das ist nicht überall möglich. Jedenfalls wollte ich mich für alles bedanken. Und als Dankeschön verspreche ich wiederum bei Bedarf in Dr. Sommer Archive Jahresarchive zu investieren, so dass die nächsten 3 Jahre Dr. Frittheit gesichert sind.
Das ist schön. Ja. Da bin ich jetzt wirklich, also das freut mich doch. Ja. Vielen Dank, Hörerschaft.
Im Herzen bewegt.
Im Herzen bewegt, gerührt.
Vielen lieben Dank.
Ich würde sagen, ich bin ganz emotional deswegen. Ich bin so ein emotionaler Mensch. Oh ja, ganz gut, ne? Ich backe jetzt immer Brot. Und esst das viel zu schnell weg.
Corona-Beschäftigungstherapie.
Nö, ja, das ist eher Zufall. Also, ja. Das ist eher Zufall. Also, es passt halt in die Zeit. Sagen wir mal so. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen länger agitiert werden müssen, selber Sauerteig anzusetzen. Aber dadurch, dass jetzt Corona ist und das alle machen, habe ich gedacht, dann mache ich das jetzt auch. Stellt sich raus, geht total gut. Ich habe jetzt immer geiles Brot hier und die ganze Zeit sitze ich hier und bin am Fressen und, schrecklich.
Ja, prima.
Im halben Jahr jammer ich dir dann wieder die Ohren. Ich bin so fett.
Warst du nicht eh schon fett?
Also, Arschloch. Also,
nein, ich meine, hast du das nicht eh
jetzt,
schon?
Jetzt bin ich ganz emotional.
Jetzt glaube ich, jetzt weinst du auch, oder?
Genau.
Du weinst doch, fette Sau.
Ist das Fett, was da aus deinen Augen kommt?
Oh mein Gott. Hey, weißt du, woran ich eben denken musste? Ist das Fett, was aus deinen Augen kommt? Ich habe mir letztens mal zum Spazierengehen die allererste Dr. Frittheit angehört,
ja,
von 2013 oder so. Und da war halt diese Frage, jedes Mal, wenn ich an Samantha Fox denke, muss ich weinen. Und dann hast du gesagt, das sind keine Tränen.
Gar nicht schlecht. Kennst du eigentlich dieses Video? Das gibt so einen Typen, so ein Bayer ist es, der liest Dr. Sommer Texte vor und kommentiert die.
Nee.
Und da ist einer
nicht
dabei, ja, liebes Dr. Sommer Team, seit 2 Monaten bin ich mit meiner Freundin zusammen und jetzt ist sie im 3. Monat schwanger. Warum ist mein Sperma so stark?
Yeah. Das hast hast du mir mal geschickt.
Ja, ich glaube, ja, ja, genau.
Ich habe mich nicht getraut, da drauf zu klicken, weil da dieser Satz stand. Und das ist so, oh, da klicke ich nicht drauf. Aber jetzt ist gut, dass du mir diesen Recap gibst. Ich fange vielleicht einfach mal an mit der ersten Frage, oder?
Ja, mach mal. Ja,
ja, wir können ja noch ein bisschen Corona-Gelaber hier einfügen.
Nee, das ist doch total für den Arsch. Nee. Ich habe ja, keinen Bock mehr drauf.
Gut.
Ich brauche das nicht.
Weil diese Frage, die jetzt kommt, die hat so ein bisschen Bezug. Und zwar ist die Überschrift Horror vor der Zukunft. Ich habe ein sehr ernstes Problem. Ich habe panische Angst vor der Zukunft. Viele haben mir schon vor dem Wahrsager Nostradamus erzählt. Heißt der, jetzt pass mal, heißt der Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus oder Nostradamus?
Nostradamus, würde ich sagen.
Nostradamus, oder? Ja.
Wobei ich Nostradamus eigentlich ganz lustig, ist so ein bisschen wie Rhododendron.
Ja, ich finde das ganz cool. Also ich hab nämlich eine andere Betonungsweise in Polen gelernt als die Deutsche. Und deswegen habe ich bei so Silbenbetonungen, ich werde ganz oft ausgelacht, weil ich Sachen falsch betone auf der falschen Silbe. Und ich habe diese Intuition einfach nicht.
Leiden Sie etwa unter Hepatitis? nein, ich habe Diabetes. Ist aus einem Theaterstück von Woody Allen. Gott heißt es, eins der schönsten Stücke, das ich kenne. Da spielen halt zwei griechische Philosophen mit. Der eine heißt Hepatitis und der andere Diabetes.
Super gut. Okay, also worauf hatten wir uns geeinigt?
Nostradamus.
Das kann man so als Rhythmus kann genau. Man sich das.
Mit so okay. Klatsch-Emoticons.
Die dritte Silbe betont klatschen, bitte. Nochmal.
Nostradamus,
genau. Also, weiter geht's. Haben wir schon von dem Wahrsager Nostradamus erzählt. Ich zerbreche mir nun ständig den Kopf darüber, wie ein Mensch Prophezeiungen machen konnte, die bis zum Jahr 7400 gehen sollen. Er sagte auch, dass im Jahr 2000 die Menschheit nicht mehr existieren wird. Wenn man bedenkt, was in letzter Zeit für Katastrophen geschehen sind, kann man es schon glauben. Bitte helfen Sie mir. Schreiben Sie mir, ob ich diese Dinge glauben kann. Silvana 15 aus Leipzig.
Ja, also Silvana. Niemand kann Prophezeiungen machen. Ich finde das total faszinierend. Ich meine, so eine Scheiße haben wir ja alle geglaubt, als wir klein waren, ne? Dass Nostradamus irgendwas vorhergesagt hat. Dabei hat er das überhaupt nicht. Und ich finde, der hat halt einfach wirr dahergefaselt und irgendwas aufgeschrieben. Und das alles, was Nostradamus angeblich vorhergesagt hat, ist, nachdem das Ereignis eingetreten ist, in irgendeinen beliebigen wirren Text von ihm hineingerüchtelt worden. Aber dahinter zu kommen, dass das so funktioniert, also diese ganze Scharlatanerie-Ecke so funktioniert, da musste ich echt alt für werden.
Ja, und weißt du, was so moderne Nostradamusse sind? Nostradamen, genau. Also moderne Nostradamen, das finde ich ja immer so bemerkenswert, wenn ich das sehe, dass Menschen die Zukunftsprognose oder Zukunftsforschung irgendwie nicht kapieren. Die glauben oder wollen glauben, dass Menschen, die sich mit der Zukunft und mit Prognosen, möglichen Szenarien für die Zukunft befassen, dass die im Grunde das Gleiche machen wie der Wahrsager aus dem Mittelalter, der auch von sich aus glaubt, dass er etwas Richtiges da jetzt äußert, was auch 100%ig eintreffen wird. Und wenn diese Sache, die der Zukunftsforscher vor 10 Jahren behauptet hat, heute nicht eingetroffen ist, dann ist ja seine ganze Kredibilität dahin.
Wobei Matthias Hawks und Opaschowski, also den Mann von Omaschowski, bei denen würde ich sagen, ist die Kredibilität durchaus im Arsch.
Ach, da warte, siehste, ich kannte diesen Matthias Hawks gar nicht und ich bin da glatt drauf reingefallen.
Ist das ein Hawks oder meinen Sie das ernst?
Der hat ja Doch, dieser, ja, super gut. Also dieser Hawks, der hat ja am Beginn der Corona-Krise, hat er ja so voll den schönen Text geschrieben. Echt? Darüber, wie diese Krise die Welt positiv verändern wird.
Hat er?
Wie wir im Sommer hier alle im Café sitzen werden und uns fragen werden, wie wir die Unvereinbarkeit von Job und Familie jemals, also ja, hat er. Ich habe das sogar geteilt, diesen Link. Wie gesagt, ich kannte diesen Mann nicht.
Nee, ich fand Hawks immer schon ein bisschen komisch. Also das ist, ich hab ja mal ein Interview gemacht mit jemandem, der tatsächlich Zukunftsforschung macht. Und zwar macht er Technikfolgenabschätzung, ein Technikphilosoph oder wie man das nennt. Nee, was war der? Ich weiß gar nicht mehr genau, was der war. Aber der macht doch so, berät auch die Bundesregierung und sowas. Und die machen halt richtig Technikfolgenabschätzung. Die sagen ja, okay, das und das ist, ne? Das ist hier, so ist heute. Und wir machen jetzt mal drei Prognosen. Also Worst Case, Best Case und Mittelweg-Szenarien. Und das fand ich schon ganz geil. Aber diese Matthias Hawks und Horst Opaschowski war auch so einer. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt und oder noch publiziert. Die haben halt immer so, ja, so populärwissenschaftlich irgendwie ihre Texte formuliert. Und ja, das war immer so, dass du dachtest, okay, ey, die wissen wirklich, wie die Zukunft läuft. Und so ist sie dann halt nie gekommen. Also, ja.
Ja, also wie gesagt, ich kenne diesen Mann nicht. Aber zurück zu Silvana.
Silvana.
Was Silvana nicht weiß, tragischerweise, ist, dass sie eigentlich mittendrin steckt in der Apokalypse.
Ja.
Weil die Apokalypse kein singuläres Ereignis ist, sondern ein Prozess, der ständig stattfindet. Und wenn man sich da richtig reinsteigern will, da gibt's ja so entsprechende Seiten, habe ich mir sagen lassen, wo man live zu sehen kann, wie die Tierarten aussterben und hier ploppt wieder ein Delfin weg und da, weißt du, und wenn du dir sowas reinziehst, ja, und dir klar wird, dass das gerade jetzt läuft, weißt du, Apokalypse läuft.
Ja, Apokalypse
kann dir ganz anders werden. Ja, genau. Aber da kannst du halt als Einzelner nichts gegen anrichten und es ist auch kein Grund, jetzt hier irgendwie kreischend auf dem Vulkan zu tanzen.
Nee, das Einzige, was du halt machen kannst, ist zu versuchen, irgendwie damit zu leben oder bestenfalls daran was zu ändern. Aber halt auch nicht im Sinne der Weltverbesserung, ne? Immer gleich der ganz große Wurf, sondern irgendwie zu gucken, dass du dass du irgendwie die Zukunft mitgestaltest, und zwar so, also in deinem Sinne. Und wenn du meinst, dass sie positiv werden sollte, vielleicht im positiven Sinne mitgestalten.
Ja, genau.
Im Zweifelsfall so Kinder in die Welt setzen und aus denen bessere Menschen machen, als man selber ist oder sowas. Das ist ja vielleicht das Äußerste, was man erreichen kann dann am Ende.
Ja.
Helfen Sie mir, schreiben Sie mir, ob ich diese Dinge glauben kann. Nein, kannst du nicht. Du kannst grundsätzlich nichts glauben, was irgendwer... Oh, furchtbar.
Ja, sag mal, gab es letztens ein Nostradamus-Jubiläum oder sowas? Weil
ja,
in der Buchhandlung ist mir aufgefallen, dass das viele Leute bestellt haben. So als Originaltext. Das finde ich immer so geil, wenn da so halbgebildete Leute ankommen. Also den du ansiehst, dass sie halt so einen völkischen oder volkstümlichen Geschmack haben. Und die bestellen dann den Nostradamus, und zwar den Originaltext, weißt du? Aus dem Mittelalter, der nur von gewieften Historikern irgendwie entziffert werden kann. Ja,
nee,
egal.
Nostradamus, ich guck gerade, 1503 bis Dezember geboren, Juli gestorben. Nee, irgendwie nicht. Aber mit Sicherheit gibt's irgendwelche Verschwörungstheoretiker, die, siehst du hier, Nostradamus vorhersagen sollen, das Coronavirus angekündigt haben.
Ja, sicher,
geht
bestimmt.
Scheißen. Was für ein Unfug. Nee, ja, naja. Mein schlechter Ruf verdirbt mir meine erste Liebe. Bei uns in der Kleinstadt bin ich als Rocker und Schläger, zum Teil sogar als Casanova, verrufen. Die Mädchen, mit denen ich bisher gegangen bin, haben sich mir meist angeboten. Mit der Zeit hing mir dieses Leben zum Halse heraus. Vor 3 Monaten lernte ich ein nettes 14-jähriges Mädchen kennen. Zum ersten Mal habe ich ein Mädchen gefragt, ob es mit mir gehen möchte. Ich habe viel Geduld gebraucht, um ihr Vertrauen zu gewinnen. So kam es, dass ich wahnsinnig verliebt in sie war. Nun hat sie mit mir Schluss gemacht. Sie hat nur gesagt, sie wolle sich nicht binden und auch andere kennenlernen. Wir waren noch nicht intim und ich war ihr erster Freund. Soll ich noch Verbindung zu ihr suchen oder hat es unter diesen Umständen keinen Zweck? Fragt Rudolf, 19, aus Hohenheimburg.
Der Rudi.
Rudolf Casanova.
Armer Rudolf,
Rudi Casanova.
Rockerschläger Casanova.
Rudolf Rocker. Rudolf
das
Rock
hört sich
und die Schocker.
So ein, Das hört sich da an wie so ein Schundheftchen aus den 70ern. Rudolf, Rocker, Schläger, Casanova.
Ja, Rudolf, unter diesen Umständen hat es keinen Zweck. Wahrscheinlich hat das 14-jährige Mädchen relativ zügig erkannt, dass du ein Affe bist. Rocker, Schläger, Casanova, ja.
Was wird man heute sagen? Rapper, Dealer und Chabo oder so.
Chabo, genau, Chabo. Ja, weiß ich gar nicht, wie heißen die denn heute? Wie heißen die denn heute? Gibt es sowas überhaupt noch? Also solche, ja, mehr oder weniger klar abgegrenzten Jugendkulturen?
Nee, weiß ich nicht. Also das, was der da meint, also dass der so hart drauf ist und so, das sind wirklich die mit Migrationshintergrund, die dealen, die Rap hören und die halt Seiten auf Null haben.
Die was haben?
Meiner Empfindung nach. Seiten auf Null, kennst du das nicht? Warst du noch nie bei einem Coiffeur? Seiten auf Null. Ist, wenn du.
Geht ein Rapper zum Coiffeur.
Das ist, wenn du einfach die Seiten abrasierst, dass da halt nichts mehr steht und oben bleibt halt dieser Bürstenteil.
Dieser Pottschnitt, ne? Das macht man einfach Topf auf den Kopf.
Halt stehen.
Topf drauf, einmal mit einem Langhaarschneider rum und dann darf das Kind wieder auf die Straße.
Ohne Scheiß, mein Papa hat sich immer so geschämt wegen seiner Kommunionsfotos, weil er da so eine komische Frisur hat. Und heute kann ich dem sagen, hör mal, du warst deiner Zeit einfach voraus. Das ist original, diese Seiten auf Null Chabo-Frisur.
Wir haben das früher immer Pottschnitt genannt.
Also ja, das ist ein Pottschnitt. Das ist der, genau, das ist der traditionelle Pottschnitt. Oh, aber zurück zu Rudolf. Ich finde überhaupt diese, was ist denn das für eine Geschichte? Die liest sich für mich so wie der Plot von irgendeiner Netflix-Teenie-Liebeskomödie. Weißt du, so der Bad Boy wird zum Nice Guy, nur um festzustellen, dass das gute Mädchen der Bad Guy ist. So herrlich.
Stimmt, Heldenreise.
Ja.
Hm. Könnte man auch noch einen zweiten Teil von schreiben irgendwie.
Mhm.
Ich wüsste ja nach wie vor immer wieder gerne, ob Silvana aus Leipzig mit 15, ob die jetzt vielleicht 45 ist oder so und dazu noch was zu sagen hat. Falls es sie wirklich gibt, was ich ja immer bezweifle.
Ja.
Ja.
Warte mal, was sagst du denn zu dieser Angst, sich zu binden mit 14? Weil das ist mir nämlich aufgefallen, wie interessant das ist. Denn ich glaube, wenn ein Mädchen mit 14 Angst hat, sich zu binden, dann ist das ein Hinweis darauf, dass sie in einer Zeit lebt, in der es normal ist, eher mit 20 als mit 30 zu heiraten.
Stimmt. Ein Datum steht da nicht dabei, oder? Von wann war das? Weißt du das noch?
Ich habe es mir nicht mit aufgeschrieben, leider. Naja, das
könnte darauf hindeuten. Könnte aber auch einfach nur sein, dass sie das irgendwo aufgeschnappt hat in irgendeiner Daily Soap oder was auch immer die damals geguckt haben. Irgendein Walter Giller, Nadja Tiller
Film. Und irgendeine Alte im Bademantel hat gesagt, ich will mich nicht binden.
Irgendwie
und
sowas.
Das hat sie sich dann abgeschaut.
Hat sich abgeguckt und sich gedacht, okay, der ist alt, dann das sind die Sprüche, die Älteren hören wollen oder die man den Älteren sagen müssen, damit sie es verstehen. Am besten finde ich aber, wir waren noch nicht intim und ich war ihr erster Freund. Hat es unter diesen Umständen keinen Zweck, Verbindung zu ihr zu suchen?
Verstehe.
Das ist irgendwie, meinst du, irgendwie da bleibt dann was hängen, wenn man... Ich meine ja nur.
Ich unterbinde deine Assoziationskette.
Ja, bitte.
Mein Mathelehrer greift sich an seine intimste Stelle. Mein riesiges Problem ist mein Mathelehrer. Er unterrichtet Physik und Mathe. Er ist ekelhaft. Er hat zwar Familie, aber der ganzen Klasse fällt auf, dass er die Jungs immer so schleimig begrapscht. Das ist so eklig. Außerdem ist er noch so unbeherrscht. Du blöde Kuh oder du spinnst wohl, boah, sagt er dann. Außerdem verrechnet er sich oft und muss von seinen Schülern berichtigt werden. Mhm. Was uns auch auffällt, ist, dass er sich andauernd an seine intimste Stelle fasst. Das bringt uns fast zum Kotzen. Babs, 14 und Klasse, auch aus Leipzig.
Ja,
hasste Töne.
Das ist unglaublich. Ja, Physik und Mathe, ekelhaft.
Ekelhaft.
Er hat zwar Familie.
Er hat zwar Familie, das finde ich so geil. Er hat zwar Familie. Das ist so, dieser Umstand schützt echt jeden, ne? Wer eine Familie hat, der ist moralisch einwandfrei.
Absolut.
Eigentlich sollte.
Naja, und vor allen Dingen die keine Familie haben, bei denen ist es halt auch völlig normal, die Jungs schleimig zu begrapschen.
Ja, dass die auch im Park stehen und den Mantel lüften.
Und,
so.
Und wenn man sich dann beschwert, wird man gleich du blöde Kuh genannt. So einen hatten wir, Ähnliches hatten wir auch. Wir hatten so einen Physiklehrer. Der war auch total.
Fick-Lehrer.
Physiklehrer.
Physik. Weißt du was? Ich höre dich manchmal so abgehackt, weil unsere Internetverbindung nicht so gut ist.
Ja, ich merke das.
Und das ist jetzt dabei rausgekommen.
Fick-Lehrer. Okay. Also wir hatten so einen Fick-Lehrer. Der hat auch Physik unterrichtet. Und der war auch total ekelhaft. Der hat auch immer so, weißt du, so Schweißränder, also so Salzränder unterm Arm und irgendwie Popel in der Nase hängen, während der davon schon war. Das ist irgendwie total fies. Aber schleimig begrapscht hat er irgendwie keinen.
Ja, hey, was ich noch fragen wollte, weil der ja so einen barschen Umgang hat mit seinen Schülern. Pass auf, ich war vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hatte ich mal eine Lesung für so einer gesamten Stufe und da waren mehrere Lehrer zugegen und einer von denen hat mich gleich am Anfang dafür angegriffen, dass ich mit den Schülern erstmal so ein Gespräch beginne, bevor ich lese. Da meinst du so ganz barsch so, das ist eine Lesung, ich komme auf eine Lesung und sie labern hier über Politik. Und ich so, boah, was ist der denn drauf? Und dann wurde der von einer Lehrerin zurechtgewiesen und sozusagen entfernt aus dem Saal. Da war so ein Lehrer kurz vor der Rente. Und nach diesem Ereignis kamen halt so ein paar Schülerinnen zu mir und meinten so, ja, machen Sie sich nichts aus dem. Der ist eigentlich ein total guter Lehrer, nur der ist manchmal ein bisschen komisch, der wirft auch mit Kreide und so.
Ja, das gab's früher.
Und da dachte ich, boah, heftig. Aber ich weiß, habe ich auch solche Geschichten gehört, nicht aus eigener Erfahrung. Ich weiß von älteren Generationen, dass die diese mit Kreidewerflehrer kennen. Ja. Aber dass so ein Exemplar bis heute überlebt hat und sich hält, finde ich Wahnsinn.
Wer weiß, wo der es gelernt hat.
Ja.
Wer weiß, was der für einen Lehrer hatte und für einen Ausbilder und so. Ich hatte mal einen Chef, der hat mal mit einem Mülleimer, also er war Chefredakteur und der hat mit einem Mülleimer nach dem Chef vom Dienst geworfen in der Besprechung.
Das ist doch der Wahnsinn.
Geil, oder?
Wieso macht man sowas?
Der hat sich furchtbar aufgeregt. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber jedenfalls war halt der CVD war anderer Meinung und dann hat der Chefredakteur sich noch mehr aufgeregt und hat er mit dem Mülleimer geworfen.
Aber das ist doch wirklich ein Verhalten, das kann sich nur jemand in Führungsposition erlauben. Denn sobald sich so etwas ein normaler Angestellter erlauben würde, der wäre ja sofort gefeuert.
Ja klar, mit Mülleimer werfen, das geht nicht. Ich finde, du blöde Kuh und du spinnst wohl. Was glaubst du, was unsere Lehrer uns an den Kopf geworfen haben? Und wir teilweise, du blöde Kuh war eigentlich dazu, was wir zu den Lehrern gesagt haben.
Ja, nachdem sie dich als... Was bezeichnet haben?
Weiß ich gar nicht. Nee, die waren eigentlich alle, im Wesentlichen waren die freundlich. Wir hatten einen Mathelehrer, Herr Jakob, der war lustig. Der war militanter Nichtraucher und der hat immer Taschen gefilzt und so und hat uns die Zigaretten weggenommen und hat dann mit dem Edding Totenköpfe auf die Schachteln gemalt und uns zurückgegeben.
Krass.
Und irgendwann saßen wir mal in dieser Cafeteria, früher hatten Schulen ja eine Cafeteria, auch so als selbstverwaltetes Ding irgendwie. Und dann kam er auch vorbei und hat irgendwie rumgepöbelt und dann sagte ein Mitschüler, Herr Jakob, ich wünsche Ihnen, dass Ihre Kinder anfangen zu rauchen. Fand ich schön. Damals fand ich total lässig irgendwie. Total erbärmlich alles gewesen. Eigentlich ist Schule voll erbärmlich. Ach nee. Aber was ist denn jetzt?
Ja, aber was
wollen die denn jetzt eigentlich von Dr. Sommer?
Die wollen wohl, dass der sagt, ihr müsst mit dem reden oder ihr müsst das Jugendamt einschalten oder ihr müsst es der Direktorin der Schule berichten oder irgendwie sowas.
Oder
also die wollen auf jeden Fall Rache an ihm üben.
Kinder, Babs und Kinder, vielleicht fasst ihr eurerseits ihm mal an die intimste Stelle.
Oho. Gott, da fällt mir was ein.
Ach, du hast das schon gemacht?
Ja, es war so furchtbar. Also wirklich furchtbar. Ich hatte einen Chemielehrer und ich habe Chemie geliebt. Das war so, das war mein Lieblingsfach. Ich habe Chemie so geliebt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Obwohl ich überhaupt kein naturwissenschaftlicher Typ bin. Aber da war ich immer gut. Und dieser Mensch war behaart von Kopf bis Fuß. Der hatte auch Haare auf dem Rücken und überall. Und der trug immer ganz enge Jeans. Und hatte da drin immer eine mega große Beule. Also fast wie so eine Schamkapsel oder sowas.
Mhm. Schamkapsel, auch schön.
Und aus irgendeinem Grund hat meine Freundin, die meine Sitznachbarin, total angehimmelt. Und die hat immer abwechselnd ins Gesicht und auf die Schamkapsel geguckt. Ja, Schamkapsel ist das der Fachbegriff für diese Mode aus dem 16. Jahrhundert. Das siehst du oft bei so König Heinrich von England oder so, dass der so eine Art so Hosen trägt, so Strumpfhose. Und dann ist da so eine Kapsel überm Schambereich. Ja.
Ich kenne das als Suspensorium und beim Hockey hat das immer der Torwart getragen, aber ja.
Ja, also es war so ein Schutz- und Potenzding auch. Mhm. Und dieser Lehrer hatte halt immer diese abwechselnd, also nicht abwechselnd, sondern meine Freundin hat immer abwechselnd auf sein Gesicht und auf seinen Pillemann gestarrt halt oder was auch immer sich da abzeichnete. Und die meinte auch irgendwann, du bist doch nur so gut in Chemie, weil du was von dem willst. Und ich war schon, ich war entrüstet, ich war so entrüstet.
Wir hatten eine Biolehrerin. Wir hatten eine Biolehrerin, die war so unfassbar attraktiv. Das war echt nicht normal.
Oh, auch noch in Bio. Genau.
Und alle saßen da so. Und irgendwann sagte die zu einem Mitschüler: Frank, wenn du dem Unterricht so viel Aufmerksamkeit widmen würdest wie mir, dann hättest du hier locker eine 2.
Boah, gemein. Ui.
Ja. Ach doch, die armen Pubertierenden.
Ja, echt die Arme.
Apropos pubertierend. Die Pille allein macht nicht glücklich. Meine Braut und ich kennen uns seit 3 Jahren. Da ich aber noch in der Ausbildung bin, möchten wir erst heiraten, wenn ich genug Geld verdiene. Meine Verlobte möchte einerseits die Pille gern nehmen, aber auf der anderen Seite kann sie sich von den veralteten Moralbegriffen, die ihr ihre Eltern eingeimpft haben, nicht freimachen. Und so ist das sehr schwierig. Wir leben deshalb ständig in Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft. Wegen bestimmter Beschwerden bekam nun meine Braut Duolution verschrieben. Was sind das?
Keine Ahnung.
Aber weder der Arzt noch der Apotheker wollten uns sagen, ob dieses Mittel wie die Antibabypille wirkt. Es wird ja genauso eingenommen. Kann nicht auch ein anderer Arzt die Pille verschreiben? Fragte Bernhard, 21, aus Würzburg. Bernhard.
Ich finde, es handelt sich hierbei um ein sehr wertvolles Zeitdokument. Weil sich darin viele Dinge zeigen, die heute nicht mehr denkbar sind und dennoch weiterhin so existieren. Also zum Beispiel, wo soll ich denn da überhaupt anfangen? Erstmal so dieser, der Mann als alleiniger Versorger, weißt du?
Ja.
Meine Braut und ich, erstmal meine Braut, so dieses Wort Braut. Ich dachte, das wäre der Begriff für die Frau im weißen Kleid bei ihrer Hochzeit. Aber anscheinend ist dir was anderes gemeint?
Frage, ja.
So Verlobte oder was?
Weiß ich gar nicht. Ja, vielleicht, ja. Meine Braut, da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, über das Wort Braut. Ja, das ist die, die da vorm Altar steht, das ist die Braut.
Ja, gell, so im weißen Kleid, genau.
Ja, so eine Prozessbeschreibung eigentlich. Was ich aber so schön finde, ist, ja, sie möchte ja die Pille nehmen, aber auch Moralbegriffen ihrer Eltern. Jetzt haben wir immer Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft. Ja, Puppe, wie wär's, wenn du mal einen Präser benutzt? Oder waren die damals noch nicht so, also?
Ich glaube, weißt du, diese überkommenen Moralvorstellungen, das ist ja scheißegal, ob du Präser oder Pille benutzt. Das ist einfach alles indiskutabel für diese Eltern. Und was ich aber noch viel, viel schlimmer finde als die Eltern, weil die sind halt aus einer anderen Generation, die wurden in einen anderen Topf gebadet. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass weder Arzt noch der Apotheker ihnen sagen wollten, ob das Mittel so oder anders halt wirkt. Und das hast du ja heute noch, wenn zum Beispiel Frauenärzte nicht informieren darüber dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, weil das halt als Werbung gilt, weißt du?
Ja, weil dann
und da frage ich mich immer, was die sich denken.
Ja.
So dieser Körper, dieser weibliche Körper muss für die gesellschaftliche Reproduktion zur Verfügung stehen.
Ja, geht's um Besitz, um Besitz und Kontrolle.
Also das ist doch ekelhaft.
Ja, ich glaube, dass das ein ganz tief drin ein totalitäres Motiv ist, beziehungsweise
absolut
autoritäres Motiv, weil du kriegst
absolut.
Autoritarismus funktioniert nur, wenn du die Frauen unter Kontrolle hast.
Genau.
Und das geht halt über die Reproduktionsfähigkeit beziehungsweise den Reproduktionszwang letztlich sehr, sehr gut. Ja.
Ein totalitärer Impuls ist das, das sehe ich auch so. Auch wenn Frauen jetzt zum Beispiel sich sterilisieren lassen wollen in einem Alter, das die Ärzte nicht für angemessen halten. Und ich würde mal sagen, wenn jemand 30 ist, eine 30-jährige Frau, ich meine, das ist eine erwachsene Frau. Ja. Wenn die dahin geht und sagt, ich möchte mich sterilisieren lassen, ja, dann hat kein Arzt, der zu sagen, aber sie überlegen es sich doch bestimmt nochmal anders.
Das kenne ich aber auch. Ich habe mich ja auch sterilisieren lassen und da sagten die halt auch, ja, da haben sie sich gut überlegt. Und dann kriegst du, ne, tralala Aufklärungsgespräch und dann gibt's halt nochmal, dann gehst du nochmal nach Hause und dann kriegst du halt eine Woche später einen Termin für den Eingriff oder so und die sagen halt, also, ne, ja, und wenn sie irgendwie zwischendurch, rufen sie einfach an, wir haben das ständig, dass Leute kurzfristig auch nochmal absagen und so.
Kein ja, Problem. Sicher, das ist ja auch total richtig zu sagen, hey, das ist eine wichtige Entscheidung, die muss man sich gut überlegt haben, aber nicht, dass jemand den Frauen so regelrecht ins Gewissen redet, ja, und denen das sogar nicht erlaubt. Das ist, ich kenne sogar Fälle, wo Frauen gesagt wurde, nee, das machen wir nicht. Das kann ich nicht verantworten als Arzt. Ich mach das nicht.
Krass. Das ist echt krass, ja. Ja, mir fehlen da so oft die Worte und weil ich versuche dann immer mir vorzustellen, ich wäre eine Frau und müsste mich von einer patriarchalen Gesellschaft derart gängeln lassen den ganzen Tag.
Ja.
Das ist doch, ich denke, weil das ist, weißt du, klar, gibt's jede Menge Männer, die sagen, nein, das ist nicht einzig und allein die Entscheidung der Frau, das ist auch die Entscheidung des Mannes, weil der muss ja schließlich auch und bla bla. Nee, ist es nicht. Es ist einzig und allein die Entscheidung der Frau. Selbst wenn du die geschwängert hast, ist das ihre Entscheidung, ob die das Kind kriegen will oder nicht. Das geht dich einen Scheißdreck an, mein Freund.
Die darf ja gerne berücksichtigen, was der Mann denkt, so im Sinne von, keine Ahnung, ja, ich kann mir dich als Vater vorstellen, vielleicht kriegen wir es hin oder nee, du Arschloch, du hast mir nichts zu sagen. Ja. Also, aber die Entscheidung.
Irgendeinen Anspruch an die Frau zu stellen, also einfach einen Anspruch daraus abzuleiten, dass ich mein Ding in dich reingesteckt und abgespritzt habe, das finde ich wirklich unfassbar. Das ist eine solche Unverfrorenheit. Was ich kürzlich erst gelernt habe, ist, also wirklich kürzlich, vielleicht letztes Jahr oder so, die Antibabypille, die nimmst du ja und musst die dann alle 4 Wochen oder alle 3 Wochen für eine Woche absetzen, um dadurch deine Periode einzuleiten.
Ja,
ist gar nicht nötig. Das ist medizinisch völlig unsinnig.
Das stimmt. Das ist wahr.
Das ist medizinisch völlig unsinnig. Und das ist damals, so hieß es, das habe ich in irgendeinem Artikel gelesen, das haben die damals, als das Ding in den 60er Jahren eingeführt wurde, haben die das gemacht, um die Kirche zufriedenzustellen, damit eine Frau, die die Antibabypille nimmt, überhaupt noch reproduktionsfähig sein kann. Ob das stimmt, weiß ich allerdings nicht. Das ist eine sehr schöne Verschwörungstheorie.
Das ist ja interessant.
Aber ich finde das äußerst plausibel. Du kannst die Antibabypille einfach durchgehend nehmen, dann hast du überhaupt nie wieder deine Periode und alles ist tutti.
Genau. Ja, das weiß ich. Und ich habe mich immer gefragt, so, warum sollte eine Frau, die die Möglichkeit hat, ihre Periode zu unterdrücken sozusagen, warum sollte die darauf verzichten?
Ja. Genau.
Und dann habe ich etwas erfahren, was mich verstört hat damals und was mich bis heute anhaltend verstört, dass manche Frauen die Periode bekommen möchten.
Kann ich auch gut verstehen.
Ja, ich halt gar nicht so.
Okay.
Ja, die fühlen sich dann mehr als Frau.
Ja,
nur dann
zum Beispiel,
fühlen sie sich als Frau.
Ja, genau. Kann ich echt super verstehen. Aber ich bin in dem festen Glauben, in dem Wissen aufgewachsen und ich glaube, das sind viele Frauen auch. Das Ding muss halt einmal im Monat abgesetzt werden und da muss man seine Tage kriegen, sonst wirkt das nicht.
Ach, so ein Unsinn.
Hast du das von Anfang an gewusst?
Ich habe das von Anfang an gewusst.
Ich nicht.
Naja, also egal. Gehen wir zu einem anderen Thema über, bevor wir hier zu einer Frauensprechstunde
gehen. Ja, echt. Komm ja da hin hier.
Es ist
die
wieder
Frauen und die
psychologisch. Ja.
Jetzt hat sie es gemerkt.
Also, verliebt in Dr. Sommer.
In wen denn sonst?
Ich kann mich niemand anvertrauen und habe auch keine richtigen Freunde.
Du stinkst.
Und nun habe ich mich in sie verliebt. Immer wenn ich ihre Seite lese, bekomme ich so eigenartige Gefühle. Ich sehne mich plötzlich nach ihnen und kann keinen richtigen Gedanken mehr fassen. Wenn ich mal Jungen treffe oder einer mit mir schmusen will, dann denke ich, dann denke ich, dass ich lieber sie hätte als ihn. Mechthild, 15, aus Österreich.
Mechthild, wen von dem Team hättest du denn gern?
Ja, das habe ich auch gedacht.
Obwohl damals haben wir ja alle noch geglaubt, da wäre tatsächlich Herr Dr. Sommer, weil nur Männer Arzt sind, Herr Dr. Sommer, und der würde diese Fragen beantworten. Dass da eine Redaktion dahinter steckt, habe ich nicht gerafft damals.
Nö, ich auch nicht. Das hätte ich nie auch nur in Erwägung gezogen, dass das ein Psychologenteam sein könnte.
Irgendwann haben sie es dann ja als Dr. Sommer Team deklariert, aber wahrscheinlich auch nur, weil sich die Legende nicht mehr aufrechterhalten ließ.
Ja, ich meine, es gab tatsächlich, das erkläre ich wohl auch in der ersten Folge von 2013, es gab tatsächlich einen Mann, der Dr. Sommer war. Der hieß aber nicht Sommer, sondern der hatte einen anderen bürgerlichen Namen. Und der hat diese Redaktion auch 20 Jahre lang geleitet. Also jetzt nicht so als alleiniger Beantworter. Also den gibt es schon. Es gibt eine Figur hinter Dr. Sommer, aber das war halt immer auch eine Teamanstrengung, diese Fragen zu beantworten, beziehungsweise sie sich auszudenken und zu beantworten.
Ich wollte gerade sagen. Aber das ist ganz witzig mit Mechthild, ich kann mich niemand anderem vertrauen, habe keine richtigen Freunde. Also im Grunde, mir hört niemand zu, beziehungsweise mir gibt niemand Antworten auf die Fragen, die ich habe.
Ja.
Und dann kommt halt so eine Zeitschrift. Wie oft gab es die Bravo? Einmal im Monat oder einmal in der Woche? Einmal in der Woche sogar. Und dann kommt so ein Heftchen daher und irgendeine Frage hast du sowieso im Kopf. Wahrscheinlich, wenn man das mal richtig wissenschaftlich auswerten würde, was Dr. Sommer über die Jahrzehnte gemacht hat, würde mich nicht wundern, wenn in Ausgabe 3 Fragen stehen, die letztendlich irgendwie auf Ausgabe 2 aufbauen. Weißt du? Könnte ich mir sehr gut vorstellen, einfach, dass du sagst, okay, wir haben letzte Woche haben wir die Frage beantwortet nach weiblicher Masturbation.
Ja, und diesmal nehmen wir die männliche.
Diesmal nehmen wir mal die männliche, weil alle, die das gelesen haben, werden sich fragen, wie ist das wohl bei den Jungs?
Ja. Solche, und dann hast du halt so eine Heavy Rotation.
Genau, und so eine Kontinuität von Fragen. Ja. Und Mechthild hat Mechthild dann letzte Woche irgendwas gelesen, wo sie sich gedacht hat, wie ist denn das eigentlich mit Thema XY?
Ja.
Und zwei Wochen später beantwortet Dr. Sommer die Frage XY. Das ist ja der einfühlsamste Mensch der Welt.
Ja, genau. Und weißt du, wo ich das gelesen habe? Da musste ich an etwas super Peinliches aus meinem Leben denken. Das ist mir in Mitte meiner, also das ist nicht peinlich, das ist anekdotisch.
Also peinlich.
Leicht peinlich so. mit 25, 26, irgendwie Mitte 20 oder so, habe ich mich total verknallt in eine fiktive Gestalt und zwar in eine Anime-Figur. Und es handelte sich dabei um L aus der Anime-Serie Death Note. Und ich weiß heute, warum ich verknallt war. Ich war wirklich verknallt, also so verknallt, dass ich sogar nachts ein bisschen geweint habe, dass es den nicht wirklich gibt und so.
Das ist peinlich.
Und L ist eine Gestalt, das ist ein Detektiv.
Das ist so ein depressiver Detektiv, ne?
Das war die Emo-Zeit, deswegen. Deswegen sieht er so aus, wie er aussieht. Mir ging es nicht so um sein Aussehen, obwohl ich das natürlich auch toll fand. Mir ging es um seinen Verstand. Und das war in einer Zeit, wo ich gerade mit dem kritischen Denken in Berührung kam. Weißt du, so Rationalismus und Karl Popper und logische Fehlschlüsse und so. Mhm. Und ich fand das so geil. Ich habe dafür gelebt. Ich habe teilweise für die höheren Semester die Veranstaltungen besucht, weil ich das aufgesogen habe wie sonst was. Weil mich das einfach so fasziniert und interessiert hat. Und ich habe unter meinen Kommilitonen habe ich nicht einen Menschen gefunden, der damit irgendwas hätte anfangen können. Die haben sich alle über mich gewundert, was ich denn an diesen langweiligen Themen so geil finde. Und ich hatte sozusagen keinen Ansprechpartner für meine dringenden Fragen und für meine logischen Überlegungen und so. Und dann kam dieser verdammte L daher, der in der Serie die ganze Zeit Probleme auseinanderpflückt und rumanalysiert und logische Fehler entdeckt überall, weißt du? Aha. Und boah, das hat wirklich mein Bedürfnis so dermaßen befriedigt, dass diese Verliebtheit sich von ganz allein erklärt.
Ist ja krass. Wie alt warst du da?
26, 27, also schon voll aus dem Pubertätsalter raus.
Boah, nee, so eine Geschichte habe ich gar keine.
Wie der Mechthild hat mir wirklich ein Mensch gefehlt, der das bei mir irgendwie, mit dem ich mich darüber austauschen kann. Hm. Also klar, du kannst dich mit Professoren über sowas austauschen, aber die haben ja keine Zeit für dich, für so einen kleinen Erstsemester.
Nein, und vor allen Dingen, die würden dich ja nicht so wie Al oder Dr. Sommer auch noch in den Arm nehmen und mit dir schmusen. Oder wie du es nennst, lecken. Nee, wie hast du es genannt? Doch, nee, letztes Mal.
Rumlecken.
Genau, rumlecken. Rumlecken mit Dr. Sommer. Gut, Modefragen jetzt. Ich darf keinen Ohrring tragen. Ich habe ein Problem, das mich noch verrückt macht. Ich möchte wahnsinnig gerne einen Ohrring tragen, aber meine Eltern sind total dagegen, weil sie nicht wollen, dass ich mir ein Ohrloch stechen lasse. Dabei läuft doch schon fast jeder dritte Junge mit Ohrring rum. Aber sie machen eine Staatsaffäre draus und halten mir immer einen Vortrag, wenn ich mit ihnen darüber reden will. Sie finden Ohrringe für Jungs total unpassend und meinen, dass ich mit einem Ring im Ohr keinen Job bekomme. Stimmt das denn? Könnt ihr mir sagen, wie ich meine Eltern doch noch rumkriege? Fragt Marvin, 14, aus Bochum. Ja, Marvin. Links ist cool, rechts ist schwul. Ne? Das waren ja, so die Sprüche damals. Ohrring, das ist das für stimmt. Schwule. Bist du schwul oder was? Das war das. Das kann sich heute, ich glaube, heutige Jugendliche können sich das so gar nicht mehr vorstellen. Also heute ist ja auch so, er ist doch voll schwul, er ist ja voll behindert. Das ist Das ist zwar so ein disqualifizierender Begriff, aber also wenn ich mir überlege, ich bin jetzt 50, damals mit 14, das ist, oh Gott, 36 Jahre her. Damals, das war gefährlich, als schwul angesehen zu werden.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das heute, der Teil der Diskreditierung heute schon nicht mehr so extrem ist. Aber damals war so, ey, bist du schwul oder was? Und hast du die Fresse gekriegt.
Ja, vor allem, es gab ja damals so, weiß ich nicht, in den 80ern, vielleicht auch schon Ende der 70er, so eine seltsame Mode, ich glaube eher 80er, mit dieser New Romantics Bewegung. Kennst du das? So ein Ohrring mit so einer Feder dran? So, ja, aber so eine Perle mit so einer Feder.
Das kenne ich aber eher aus den 90ern von den Goa-Partys. Da sind die ganzen Pep-Schwestern immer mit so Dingern in den
Ohren. Ah, okay. Dran. Nee, ich kenne das so vom Typus her, so Peter Maffay-Typen. Oder auch Boy George oder so.
Ja, früher Boy George. Und, ja, stimmt.
Ja, und sowas assoziiere ich durchaus mit schwul. Aber in den 90ern, weißt du, da war das eigentlich schon gesellschaftlich so weit akzeptiert. Hm. Ich meine, du siehst ja, wozu das geführt hat, dass die Jungs jetzt mit zerfledderten Ohrlappen rumlaufen und keiner hält sie für schwul. Keiner hält sie für schwul, weil sie noch einen mega Bart dazu sporten.
Ja. Nee, in den 90ern war das auch vorbei. Das ging, aber auch Ende der 80er war das schon vorbei. Also wir hatten einen offen Schwulen bei uns im Jahrgang im Abi. Und der war aber auch, der hat aber so richtig, also der war ganz kurz vor der Tucke. Also der ist zum
ganz
zum,
kurz vor der Tucke. Ach so,
also kurz vor der Tucke, also ne, der hatte auch Pumps zu Hause und so und hat auch die große Geste war immer seins, also, ne? Der war super. Der ist schuld daran, dass ich irgendwann in die Techno-Szene abgeglitten bin übrigens. Dafür bin ich dem heute noch dankbar. Ich weiß gar nicht, was es ihm geworden ist. Ich mal googeln irgendwann.
Paradiesvogel wahrscheinlich.
Und von daher war das war dann irgendwie für uns kein Thema mehr. Der war halt schwul. So. Mhm. Aber 5, 6 Jahre vorher, also mit 14, war das echt noch so. Also darum sage ich, ne, links ist cool, rechts ist schwul. Da musstest du halt schon dir, wenn du dir so einen Stecker ins Ohr hast machen lassen, musstest du dir vorher überlegen, auf welche Seite machst du den.
Ja, ja, klar.
Also damit du auch immer sagen kannst, nee, links ist cool, rechts ist schwul. Weißt du, ich bin der Coole.
Ja.
Ich fahr BMX-Rad. Hier, guck mal. Das ist schon.
Aber dieses, was mich echt überrascht hat, erstaunt hat, war dieser Gedanke, dass man wegen einem Ohrring im Ohr keinen Job bekommt. Hm? Dass das ein Ausschlussding ist.
Das ist wie mit den Tattoos 20 Jahre später.
Ja, und ist das nicht heftig? Also ich kann mir irgendwie heutzutage keinen Job mehr vorstellen, wo jemand nicht angestellt wird, weil er Tätowierungen hat. Ich meine, selbst das ist doch mittlerweile so normal geworden, oder?
Ich glaube, wenn du, also in so seriösen Institutionen, Banken und sowas, ich glaube,
ja,
da
du mit
musst
Älteren
du,
zu tun hast.
Ich glaube, da musst du tatsächlich noch ein Hemd drüber ziehen.
Ja.
Aber nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also kommt natürlich immer noch drauf an, was du so tätowierst. Ich habe eine Kollegin, die hat eine Pizza auf den Arm tätowiert, ein Stück Pizza.
sympathisch.
Super, oder?
Die ist super.
Nicht nur das, sie hat eine Pizza, was hat die denn noch irgendwo in Donald?
Boah, und vor allem, das ist ja so eine Tätowierung, die total gut altert. Weil wenn die altert, dann ist einfach so das Käschen so, das schmilzt dann einfach so darunter.
Super, eine Pizza, so eine Ecke. Nee, wüsste ich aber auch nicht, ob man irgendwo einen Job nicht kriegt, weil man tätowiert. Klar, wenn du natürlich jetzt irgendwie so den Hals hoch und auch noch auf den Kopf nach hinten und sowas und eher aussiehst wie so ein Schiffsschaukelbremser, da werden sie dich wahrscheinlich nicht irgendwie in Kundendienst einer Bank hinsetzen. Das glaube ich nach wie vor nicht, weil dann siehst du einfach, du siehst einfach dann im Zweifelsfall viel zu martialisch aus. Aber wenn du so stinknormal tätowiert bist, wie, also das ist ja mittlerweile, das ist ja auch so trivial irgendwie. Irgendwann gab es mal diesen Spruch, ja, heute ist man ja schon was Besonderes, wenn man nicht tätowiert ist. Ja, stimmt.
Ja, das ist so.
Es ist tatsächlich, es ist noch nicht mal mehr ein dummer Spruch, sondern ist halt wirklich so. Also ich kenne mehr Tätowierte als Nicht-Tätowierte. Ja.
Ja, mir geht das genauso. Und was ich aber auch echt überraschend fand, als Fun-Fact so dazwischen gestreut, wenn ich an junge tätowierte Menschen denke, da fallen mir irgendwie automatisch Japaner ein. Also so diese mit den bunten Haaren, weißt du, in Tokio und so. Irgendwie ist das so eine Assoziation. Ich weiß gar nicht, warum ich sie habe, denn sie ist falsch. In Japan sind Tätowierungen absolut verpönt und du darfst nicht in einen Onsen rein, also sind diese Heilquellen, wenn du tätowiert bist, weil dort die Tätowierung assoziiert wird mit dieser japanischen Mafia. Ich hab vergessen, wie die heißt.
Weißt du das? Yakuza.
Ja, genau. Und du bist einfach unrein. Du giltst als unrein, wenn du tätowiert bist. Und du darfst halt nicht diese Heilquellen nutzen, was ich unglaublich finde.
Ich überlege auch gerade, die paar Asiaten, die ich kenne, sind auch alle nicht tätowiert, glaube ich. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ja.
Vielleicht, weißt du, vielleicht kommt die Assoziation daher, dass sich so jeder Hanswurst irgendwelche asiatischen Schriftzeichen tätowieren lässt, als wenn das ein Ding wäre bei denen, weißt du? Genau.
Dabei steht ja überall nur, wer das liest, ist doof.
Kackender Maulwurf oder so. Ja.
Das würde ich echt gerne. So asiatisch, so japanisch, wer das liest, ist doof auf den Arm. Das fände ich lustig, aber wirklich. Ha. Ja, nee, Ohrringe für Jungs total unpassend. Leider auch wieder kein Jahr. Aber das ist bis in die 80er rein ging das noch. Ohrringe für Jungs unpassend. Ja.
Gut, Vater sagt, ich hätte ihm Geld geklaut. Mein Taschengeld beträgt 1 Mark pro Woche. Dafür kaufe ich mir die Bravo. Die restlichen 20 Pfennig nehme ich.
Super. Kaufe ich einen Kasten Bier. Früher waren die Sachen billiger, Kinder.
Ja. Nein, also dafür kaufe ich mir die Bravo. Die restlichen 20 Pfennig nehme ich vom Kakaogeld, das ich für die Schule bekomme. Aber jeden Tag kriege ich nicht Geld mit. Dann klaue ich es heimlich von meiner Mutter, denn ich muss immer einkaufen gehen. Heute nun fehlte meinem Vater Geld in der Geschäftskasse. Er verdächtigte meinen Bruder und mich. Du bekommst von mir kein Taschengeld mehr. Dann werden wir sehen, woher du Geld hast, brüllte er. Ich war es aber nicht und bin verzweifelt. Von meinen Eltern habe ich nie was gehabt. Ich wäre froh, in ein Heim zu kommen. Helfen Sie mir dabei.
Was ist denn das für ein Twist?
Helfen Sie mir dabei, aber Sie müssten kommen und mich gleich mitnehmen, sonst wäre der Teufel los. Ich habe niemanden, der zu mir hält und der mich anhört. Gestern hatte ich mit meiner Mutter Streit, heute ist sie stur und redet den ganzen Tag kein Wort mit mir. Ich bin so grässlich allein. Ilona 14 aus Ansbach. Lol, ey.
Boah, das ist ja echt mal ein Mörder-Twist. Irgendwie so, ja, manchmal klaue ich heimlich von meiner Mutter Geld. Ich will ins Heim. Das ist echt ein bisschen viel. Ilona, du bist gerade sehr verwirrt. Ja. Hast du eigentlich vorgelesen, er verdächtigte meinen Bruder und mich? Oder hast du nur meinen Bruder vorgelesen, weil ich hatte irgendwie und mich überhört? Nee,
er verdächtigte meinen Bruder und mich. Ich finde das so geil, dass er auf diese Weise ein bisschen was über Karma erfährt. Ja. Weißt du, es ist völlig egal, Ilona, wem du das Geld geklaut hast. Es wird in der einen oder anderen Form zu dir zurückkommen.
Genau, zur Strafe kommst du nicht ins Heim. Was muss denn Ilona aus Ansbach für eine Vorstellung davon haben, wie es im Heim ist?
Ja, eine schöne, ne? Ich verstehe das. Ja? Ich verstehe Ilona.
Da fasst dir der Pfarrer in deinen intimen Bereich.
Ja. Ja, nein, also.
Ah, nee, ist ja ein Mädchen.
Man hat doch. als ich 13 war, da habe ich in mein Tagebuch geschrieben, dass ich meine Eltern nicht leiden kann, ich kann sie nicht ausstehen und ich werde ausreißen, sobald es nur geht, bei der nächstbesten Möglichkeit. Und wo werde ich hingehen? Ich werde auf die Domplatte gehen. Da werde ich zu den Punks.
Oh nee, Verzeihung, nicht zu den Punks, zu den Punkern. Früher hießen die Punks nämlich noch Punker.
Zu Ratte und Kohorte, genau. Ich wollte zu den Punkern und dann steht in so einer krakeligen, in so einer Serienkiller-Krakelschrift, kennst du? Steht dann so in meinem Tagebuch.
So,
zahme Pseudo, Vögel träumen von Freiheit, wilde Vögel fliegen.
In so Pseudo-Frakturschrift, so oder was?
Ja, so ähnlich.
Ah, super, ein Glück habe ich kein Tagebuch geschrieben vorher.
Apropos, ich habe mal voll Ärger von meinem Vater bekommen, weil ich mit Bleistift an meine Tür Hass geschrieben habe. Und pass auf, ich habe das S, habe ich so gemacht, so als Blitz und dann unten und oben Pfeil, wie von der Waffen-SS halt, diese Symbol.
Polen.
Ja,
Alter,
und weißt du, ich habe so einen Ärger bekommen und das Schlimme ist, ich habe mir diesen Font selbst ausgedacht. Ich wusste nicht, dass das irgendwie ein Hitler-Font ist. Ich hatte keine Ahnung.
Boah, ich kann nicht mehr. Accidentally evil.
Also, warum ich das erzähle? Es ist, glaube ich, total normal für ein heranwachsendes Mädchen oder einen heranwachsenden Menschen, der überhaupt nicht damit umgehen kann, dass er plötzlich erwachsen wird, ja, dass ihm nicht alles verziehen wird, dass er andere Leute zum Feindbild erklärt und sich dann Menschen von der abseitigen Gesellschaft sucht und mit denen zu bonden, weil die sind halt auch am Rande der Gesellschaft und so fühlt man sich ja selber auch. Mhm. Und ich glaube, für diese Ilona aus Ansbach sind die Kinder aus dem Heim, das sind einfach die Assi-Kinder, das sind die Kinder, die ganz am Rande der Gesellschaft stehen und die will jetzt zu denen, so wie ich zu den Punkern auf die Domplatte wollte.
Ja klar, weil in der Mitte der Gesellschaft ja nichts zu holen ist für dich, beziehungsweise für Ilona aus Ansbach. Ja.
Die will einfach verstanden werden.
Ja. Was würde heute passieren? Würde das immer noch so passieren? Du bekommst von mir kein Taschengeld mehr, dann werden wir sehen, woher du Geld hast. Würde man heute noch seine Kinder so anbrüllen? Also in meinem Soziotop nicht.
Genau, weil die überhaupt Gewalt gegenüber Kindern, das ist ja echt jetzt total tabuisiert und unter Gewalt läuft natürlich auch Schimpfen, was ja vor 10 Jahren noch ganz normal und in Ordnung
war. Ja gut, aber das kriege ich schon mit, also das gibt's in meinem Soziotop schon, dass irgendwann auch also ein Maß vollgelaufen ist und die Eltern dann wirklich mal ein Machtwort sprechen, wie man so schön sagt.
Na unbedingt, ich finde das auch total wichtig, aber es ist schon verpönt.
Ja.
Es ist schon verpönt, überhaupt Wut zu zeigen. Du darfst halt keine Wut mehr zeigen. Du musst dich halt in Achtsamkeit üben und ein bisschen meditieren, wenn du zu viel kriegst. Mhm. Das ist so ein gesellschaftliches Mantra, könnte man sagen. Mhm. Und also ich weiß nicht, ich glaube, dass Geld immer noch ein gutes Sanktionsmittel ist, weil Kinder bekommen ja immer noch Taschengeld.
Ja.
Und natürlich bekommen sie mehr als eine Mark. Und müssen sich dann den Rest vom
Bravo kaufen. Die Bravo kostet aber auch mehr als 1,20.
Ja, die kostet definitiv mehr und vor allem wird die ja nicht mehr gelesen. Traurigerweise.
Aber was lesen schon, sie stattdessen?
Die lesen die überhaupt?
Können die überhaupt lesen?
Ich glaube, wir sind ja beide aufgewachsen so mit Magazinen und mit Zeitungen und wir wissen, dass das so eine Sache ist, die man sich angucken kann oder so. Ich bin immer in Kioske rein, habe mir alles durchgeblättert, fand das voll interessant und so. Ich glaube, das machen heutige Kinder nicht mehr. Für die ist das nicht relevant, sondern nur das, was auf dem Bildschirm steht. Mhm. Ich glaube, die lesen auch nicht so viel. Was nicht bedeutet, dass sie sich keine Informationen zuführen, aber die Informationen, die sie sich zuführen, das machen die halt über YouTube.
Ja.
Weißt du? Da haben die halt ihre Informanten sozusagen und das reicht. Du findest da ja wirklich alles. Egal, ob es um Aufklärung geht oder Musik oder was weiß ich.
Du findest da alles unredigiert. Das ist tatsächlich was so einem Boomer wie mir ein bisschen Sorge bereitet.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob das zu Recht ist, aber also ich habe halt wirklich die Sorge, dass je jünger die Generation ist, desto schwerer fällt es ihr, Sinn von Unsinn zu unterscheiden, weil niemand mehr da ist, der da irgendwie ja redigiert, der sagt, hier, guck mal, das ist sinnvoll, das ist unsinnig und vielleicht auch noch aus den und den Gründen. Also
ja, absolut.
Aber das vielleicht sind ja auch keine Erwachsenen, weil ich es nicht verstehe, was da passiert. Kann genauso gut sein. Ich frage mich nach dem Sinn des Lebens. Seit einiger Zeit kommt mir immer eine Frage in den Kopf. Warum lebe ich eigentlich? Ich bin 17 und gehe noch zur Schule und kann mir diese Frage nicht beantworten. Der Sinn des Lebens kann doch nicht sein, jeden Morgen um 6.30 Uhr aufzustehen, zur Schule zu rennen, wieder nach Hause zu kommen, zu essen, Hausaufgaben zu machen, danach mit Freunden zu labern.
In Anführungsstrichen.
Genau. Ich habe noch keine Freundin, obwohl ich mich total danach sehne. Da hast du den Sinn deines Lebens, du Arschloch. Aber ich habe die richtige noch nicht gefunden. Vielleicht bin ich auch nur zu sentimental. Aber als ich vor einiger Zeit La Boom sah, ist mir einfach klar geworden, dass ich eine Freundin brauche. Oder könnt ihr mir sagen, was der Sinn des Lebens ist? Ich weiß gar nicht, was der Sinn des Lebens ist. Ich hab's! Der Sinn des Lebens ist, meinen Pipi-Mann irgendwo reinzustecken, was keine Cola-Flasche ist.
Thorsten 17 Bremerhaven.
Oh, Verzeihung, Thorsten 17 Bremerhaven. Bremerhaven ist ja mittlerweile auch total verelendet, ne?
Weiß ich nicht, war ich noch nie. Aber La Boom ist ein mega Film.
Habe ich nie gesehen.
Wer den noch nicht gesehen hat, und zwar nach 2020, der soll das unbedingt machen. Das ist ein Himmel für Leute, die Retro-Cringe lieben. Okay. Es ist einfach nur das Allergeilste. Da stimmt einfach alles. Die Musik, die Klamotten, wie die Leute miteinander reden. Es ist fantastisch. Und ich empfehle es wirklich sehr, sehr, sehr.
Habe ich nie gesehen. Aber anscheinend löst er ja auch was ganz Bestimmtes aus, dieser Film. Beziehungsweise anscheinend.
Ja, Sehnsucht nach erster Liebe und ja. Slowdance in der Disco. Mhm. Und so ein musikalisches Motiv in diesem Film ist dieses Lied, das kennst du bestimmt, Dreams Are My Reality.
Ja, oh Gott, ja.
Von Richard Sanderson. Oh,
Richard Sanderson, oh. Ja.
Oh Gott, es ist so geil.
Echt?
Ich liebe dieses Lied. Das ist das Lied meines Lebens. Ich würde dieses Lied am liebsten zum Soundtrack von Dr. Vrindheit ernennen.
Dann kriegen wir Ärger mit der GEMA. Ansonsten würde ich den sofort hier einsetzen. Und zwar jährlich. Nee, aber warum lebe ich eigentlich? Ich bin 17, gehe noch zur Schule. Alles ist total sinnlos. Das ist schon, der fängt schon an, in die Spätpubertät zu rutschen, so langsam.
Ja,
weil mit 15 fragst du dich das, glaube ich, noch nicht. Jedenfalls nicht als Typ.
Nee.
Da bist du noch viel zu verwirrt. Der ist mittlerweile irgendwie seine Gehirnverschaltung, was die Pubertät ja macht, ist jetzt so weit abgeschlossen, dass er zumindest zielgerichtet denken kann. Das können ja Pubertierende in der Regel nicht so gut. Und zum ersten Mal in seinem Leben wahrscheinlich keine Antwort auf irgendwas findet.
Ja. Transzendentale Obdachlosigkeit sozusagen.
Sehr schön. Wow. Hast du das gerade ausgedacht?
Nee, das ist ein Konzept. Hat mein Lehrer, mein Religionslehrer hat zu mir gesagt, Alexandra, du leidest an transzendentaler Obdachlosigkeit.
Ja, aber genau das.
Weil ich irgendwie den Glauben in Frage gestellt habe oder so.
Transzendentale Obdachlosigkeit.
Das ist halt, wenn du kein Bezugssystem hast, an das du dich rückbinden könntest.
Ja, ja,
also
ja.
Im religiösen, spirituellen, sonst wie ganzheitlichen Sinne. Und ja, das ist halt ein Problem. Aber bei mir, und da bin ich mir ganz sicher, bei mir war es so, dass diese Religion, Bezugssystem, also was ist im Kapitalismus unsere Religion? Das ist meiner Ansicht nach die Popkultur und deswegen auch La Boom. Dass La Boom ihm sozusagen einen Lebenssinn vermittelt, das habe auch ich in meinem Leben so erfahren. Das war immer der Konsum von Filmen und von Serien, was mir so ein Bild gegeben hat von dem, wo ich hin will, wonach ich mich sehne, was ich mir wünsche. Das kam irgendwie immer aus dieser Bilderflut, auch Musikvideos und sowas.
Das heißt, der Bezugsrahmen unserer Zeit ist The Fear of Missing Out. Das ist ja Popkultur letztlich, oder?
Finde ich jetzt
nicht. Ich gucke mir La Boom an und möchte auch so ein Heidi-Tai-Leben haben und erste Liebe und möchte alles ganz toll, habe ich aber nicht. Das ist ja, ja letztendlich ist ja, das ist ja, stimmt, das ist ja, das ist ja recht, Kapitalismus, ja? Marktwirtschaftlich, ne? Also die ganzen Werbeplakate. Hey,
Werbung, künstliche Schaffung von Bedürfnissen, genau, die dann erfüllt werden über das Produkt.
Werbung zeigt uns immer nur die Dinge, die wir selbst nicht haben. Darum wirst du auf Zigarettenreklame immer Dinge sehen, die du selbst nicht hast. Südseeinseln und
ja,
sowas.
Genau.
Ne?
Ja. So ist es.
Und dann rauchst du und bist aber trotzdem nicht auf der Südsee. Und das funktioniert mit
Werbefilme waren auch ein transzendentales, also im weitesten Sinne Bezugssystem für mich. Ja klar, da habe ich den Sinn des, da habe ich meinen Sinn des Lebens gesucht. Also, ja, Thorsten.
Wie kommt der da raus? Automatisch,
keine Ahnung,
wenn er seine
also
erste Freundin hat und
Der hat es ja, der hat es ja schon gecheckt, wie der Kapitalismus funktioniert. Ich schaue mir einen Film an, ich merke, dass bei mir ein latenter Wunsch vorliegt, nämlich nach einer Freundin. Mhm. Dann soll er sich diese Freundin verdammt nochmal besorgen, will schon sagen, das hört sich aber furchtbar an. Mhm. Also dann soll er irgendwie halt gucken, dass er ein Frauenherz gewinnt und ja, und fertig ist die Laube, oder? Und dann weiter Filme gucken, vielleicht wird ihm dann noch ein Motorrad zugestellt und so weiter, was er sonst noch irgendwie.
Ja, stimmt, das ist der wahrscheinlich weiß Thorsten noch nicht mal, was der Sinn des Lebens überhaupt ist, also was der Sinn des Lebens bedeuten soll.
Ja. Und vor allem, das finde ich auch geil, was in diesem Brief zutage tritt, ist so dieses: alles, was irgendwie unangenehm ist, kann nicht sinnvoll sein. Also der steht halt nicht gerne um 6:30 auf und geht nicht gerne zur Schule. Deswegen empfindet er das als sinnlos. Aber als Erwachsener weißt du eigentlich, dass gerade die Dinge, die dich besonders große Mühe und Kraftanstrengung kosten, dass aus denen im Rückblick ganz besonders viel Sinn gezogen werden kann. Das wäre also so eine Lektion, wo ich mir wünschen würde, dass der die mal hat.
Weiß ich nicht, ob das, also nee, das, nee, also was mich besonders viel Kraft kostet, da, nee, kann ich daraus besonderen Sinn ziehen? Da muss ich länger drüber nachdenken. Können wir in der nächsten Rindheit besprechen.
Ja, das ist ja auch eine Begabung. Ich wollte nur sagen, das ist auch eine Begabung. Das ist etwas, was nicht jeder gleichermaßen kann. Es gibt einfach Leute, die können das sehr, sehr gut aus schwierigen Situationen irgendwie einen Sinn basteln. Hm. Und andere wiederum, die machen das einfach nicht. Das liegt nicht in deren Persönlichkeit.
Okay. Was er da ja auch noch kennenlernt. Kennst du This is Water von David Foster Wallace?
Ja.
Da geht's ja genau darum, ne? Um 6:30 Uhr aufstehen, zur Schule rennen, wieder nach Hause kommen, essen, Hausaufgaben machen, danach mit den Freunden zu labern. Das ist Day in, Day out, nennt Foster Wallace das ja in This is Water. Der lernt halt gerade Alltag kennen. Und Alltag ist halt unfassbar nervtötend und langweilig. Solange man in diesem Alltag nicht irgendetwas, irgendeine Kleinigkeit findet, die besonders ist. Und das ist in seinem Fall jetzt halt die Freundin, was mit 17 ziemlich normal ist, weil ich glaube, da kann man gar nichts anderes denken. Und einen Führerschein, weil du mit 18 Auto fahren darfst. Ja. Und dann ist es auch schon wieder vorbei, das Leben.
Ja. Also ich habe Hoffnung. Ich hab Hoffnung in Thorsten, dass der es noch rausbekommt. Aber derweil lese ich etwas.
Das Leben zu Ende.
Neues. Genau. Aus die Maus. Mein letzter Wille. Ich trage schon seit meiner frühesten Kindheit eine Brille. Bis zum 13. Lebensjahr trug ich eine schlichte, helle Brille. Letztes Ostern bekam ich eine dunkle Hornbrille. Seitdem bekomme ich überall, wo ich hinkomme, das Gleiche zu hören. Mein letzter Wille, ein Mädchen mit Brille oder so etwas. Manchmal könnte ich einfach losheulen. Warum wird ein Mädchen mit Brille abgelehnt? Und wird das für mich immer so weitergehen? Meine Freundin sagt, das legt sich später wieder. Aber stimmt das wirklich?
Ja.
Heidi aus G.
Heidi aus G. Ja, das stimmt wirklich. Das hört ab dem Moment schlagartig auf, wo das Mädchen neben dir fetter ist als du. Dann kriegt die es nämlich ab.
Ah, ja, aber ich habe noch was. Und zwar
ich hab noch.
Ich habe noch die Antwort rausgesucht. Die Antwort ist super.
Okay.
Liebe Heidi, eines ist wahr. Viele und ganz besonders junge Männer mögen Mädchen mit Brille nicht. Warum? Ich glaube, das kommt daher, weil Mädchen mit Brille immer intelligent wirken. Die Jungen fühlen sich irritiert, schärfer beobachtet. Und dass sie selber noch sehr unsicher sind, haben sie Scheu davor. Folglich, je reifer und selbstsicherer ein Mann ist, desto weniger wird er sich an einer Brille stören. Und gerade unter den interessantesten Männern gibt es einige, die den Pfiff, den eine schicke Brille jedem Mädchen gibt, ganz besonders lieben.
Mädchen mit
Pfiff. Ist das nicht schön?
Das ist wirklich schön, ja.
Das ist so Ilona Christen, weißt du?
Ja, genau. Das ist deutsche Brille, genau. Die deutsche Brille im Wandel der Zeit.
Ja.
Ja, ich überlege gerade, ist das so? Fand ich Mädchen mit Brille unattraktiver als Mädchen ohne Brille? Und wenn ja, warum?
Ja, überleg mal, das wird mich jetzt auch sehr interessieren.
Meine Freundinnen hatten alle keine Brille. War das
aber
Zufall
das
oder war das
Zufall,
Absicht?
Oder?
Das weiß ich halt nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also meine spontane Antwort, die ich eben gesagt habe, ist halt wirklich ja, weil du am auffälligsten bist. Du bist dadurch auffälliger und wer auffällig ist, ein Gebrechen hat mithin, das ist ja, ne, das ist eine Sehhilfe, ist halt schnell Opfer. So. Und ich könnte mir vorstellen, dass man einfach mit dem Opfer gar nicht so viel zu tun haben will. Darum sage ich ja, ne? Das nächste, wenn nebenan eine steht, die fett ist, dann kann sich jeder überlegen, ja, nee, ist die auffälliger, finde ich die blöder oder finde ich die blöder? Und die Fetten, am Ende kriegen es halt die Fetten ab. Und danach dann die fetten Brillenträger.
Ja, und als ich klein war, hatte das auch noch so einen Streberruf. Und zwar,
Stimmt, jetzt Streber, nicht
im Sinne von, ui, das ist aber ein pfiffiges Mädchen, die ist cool und witzig und irgendwie vergeistigt auf eine positive Art und Weise, sondern das waren so die Streber mit den Korthosen und den Klettverschluss.
Streber sind die Leute, die Leistungsbereitschaft zeigen, aber nicht für sich, sondern für den Lehrer. Das sind
ja,
Streber.
Genau, und dann auch immer so schnippen und sich über die Lippen lecken, wenn sie mit dem Füller irgendwas aufschreiben. Ja, und damit wollte man natürlich nicht assoziiert werden. Aber
das hat man mit der Brille assoziiert, das stimmt.
Ja.
Aber definitiv. Auch nur bei Mädchen, oder?
Die Jungs, die wurden halt als Brillenschlumpf bezeichnet.
Okay.
Und oder Schlaubi halt oder so. Das war jetzt auch nicht das Allercoolste, was man machen konnte als Junge. Aber ich habe das noch miterlebt, dass es da eine Trendwende gab und dass die Brille cool wurde. Und also ich trage seit einem Jahr eine Brille. Mhm. Ich brauche einfach eine, weil ich ohne Brille nichts mehr sehen kann. Und ich bin super, super glücklich damit. Ich würde die um keinen Preis der Welt abgeben oder gegen Kontaktlinsen tauschen wollen. Aber dass die Brille cool ist, also ich leite das auch davon ab, dass halt der Nerd hat halt auch so eine kulturelle Aufwertung erfahren und Menschen tragen seit mindestens 10 Jahren Modebrillen. Auch Leute, die eigentlich keine brauchen, aber irgendwie finden, dass es cool ist. Mhm. Auch Modebrillen, sodass jemand 3 bis 5 verschiedene Brillenmodelle hat und die je nach Outfit irgendwie zusammenstellt und so. Das hat schon das Image der Brille verändert, aber ich sehe an meiner Oma, dass das nicht bei allen Generationen angekommen ist. Meine Oma ist krass, die ist 90 Jahre alt und die färbt sich immer noch die Haare schwarz und schminkt sich so komische Augenbrauen und so. Und die hat ein Schönheitsideal, das noch aus den 50ern kommt. Und wo die mich mit Brille gesehen hat, das war für die ein Weltuntergang.
Ach.
Und die ganze Zeit, wo ich dazu besucht, das hat die nicht gepackt. Die jedes Mal war sie so dermaßen irritiert und hat auch richtig beleidigende Dinge zu mir gesagt. Also, wie gesagt, ich nimm's ihr nicht übel, weil sie ist schon dement und so, ja. Aber es endete damit, dass ich ein paar Tage lang mit verschwommener Sicht da in der Gegend rumlief. Wo sie halt wohnt.
Aber dafür kannst du dir doch nur wirklich ein paar Kontaktlinsen holen.
Ja, konnte ich ja nicht machen vor Ort.
Ach so, ja.
Aber nur um dir zu zeigen, es gibt einfach so Generationen oder einfach zu zeigen, wie tief das sitzen kann. Hm. Wie sehr man sich das eingeprägt hat. So Brille ist hässlich, Brille macht
Brille macht zum Opfer. Also meine Mutter
entstellt das Gesicht, macht jemanden zu einem unansehnlichen Amt. Das ist alles kulturell.
Ja.
Eingeprügelt worden in die Leute.
Ja, meine Mutter erzählt das auch. Meine Mutter trägt auch ihr Leben lang schon Brille und die ist früher auch gehänselt worden dafür, dass sie Brille getragen hat. Und mit früher meine ich die 1940er Jahre.
Mhm. Ja.
Ja. Ja, und das mit, ja, sagst du übrigens, es gibt übrigens einen ganz witzigen Unterschied bei Brillenträgern. Wenn die Brille auf dem Tisch liegt, ne, und du aus dem Haus gehen willst, was machst du dann mit der Brille? Du nimmst die
und setzt sie auf die Nase.
Aha, siehst du, ich zieh sie an.
Du ziehst sie an,
ja,
echt?
Ja, ist interessant, ne?
Wir hatten das mal als Frage bei Vrindt.
Hatten wir tatsächlich? Stimmt, hatten wir mal.
So eine,
ich ziehe die an. Ich ziehe meine Brille an. Ich setze die nicht auf.
Aha.
Das ist witzig, ne? Und es ist tatsächlich auch so, dass ich, als ich dann Brillenträger wurde vor 20 Jahren, habe ich mich gefreut, Brillenträger zu werden, weil ich mich mit Brille attraktiver finde als ohne.
Mhm.
Und ich bin genau das, was du beschreibst. Verschiedene Brillenmodelle, je nach Laune, allerdings nicht, ja, nicht nach Outfit. Ja. So, kommen wir zu den anderen Problemen des Lebens. Gibt es ein Mittel, das die Haare schneller wachsen lässt? Ich habe gehört, es soll ein Haarwuchsmittel geben, bei dem die Haare schneller wachsen. Stimmt das? Wenn ja, wo gibt's das Zeug zu kaufen? Wie heißt es? Wie teuer ist es? Und wie schädlich ist es? Fragt Rita aus Taufkirchen. 13 Jahre ist sie alt.
Taufkirchen.
Rita aus Taufkirchen.
Rita aus Taufkirchen, genau. Ja, Wundermittel.
Wundermittel, genau.
Das ist...
Enlarge your penis.
Ich mein, das gibt's ja heute. Also der größte Scam, finde ich, heutzutage sind diese Tuchmasken. Kennst du die?
Tuchmasken?
Kennst du wahrscheinlich nicht, weil du kein Mädchen bist oder keine Frau, aber das trendet voll. Das ist einfach so eine komische Folie und in dieser Folie ist ein mit einer Flüssigkeit getränktes Tuch,
mhm,
und das tust du dir in die Fresse kleben so und dann zieht das 10 bis 15 Minuten ein,
mhm,
und dann hast du so eine Feuchtigkeitskur für die Haut und so. Und
willst du mir jetzt sagen, dass meine Packung Dr. Hauschkas Augenfrische, die ich im Badezimmer habe, dass das Verarschung ist?
Klar ist das Verarschung. Ich meine, wer,
weißt du,
ich bin eine begeisterte Konsumentin dieses Produkts.
Hauschka, ja? Oder von der Maske?
Nein, diese Tuchmasken.
Okay.
Ich liebe das über alles, aber ich weiß, dass es Unsinn ist. Ich weiß, dass ich mir genauso gut kleine Zöpfe flechten könnte und denen irgendwelche magischen Bedeutungen geben könnte, weißt du? Ich mache das einfach mal aus Spaß an der Freude.
Ja.
Und
es fühlt sich doch hinterher super an, oder nicht? Also ich meine, die Augenfrische, kennst du das eigentlich? Ist auch super, Dr. Hauschkas Augenfrische, Hammer.
Nee, ich kenne das nicht, aber ich habe eine klare Vorstellung davon. Das ist irgendwas, das legt man auf und dann hast du nachher, also du bist erschöpft, du hast diese müden Augen und du legst es auf und danach bist du auf einmal fresh. Ja, das habe ich von der Maske auch. Super trockene Haut, nach der Maske total glatt, weißt du, so frei von Fältchen. Ja. Mega aufgepolstert.
Ich bilde mir sogar ein,
nur,
wenn
das
ich
hält
abends,
halt immer zwei Stunden
wenn
nur.
Ich abends ins Bett gehe und mir Dr. Hauschkas Augenfrische auflege, dann irgendwann trocknet das ein und fällt so ab und dann, wenn ich bilde mir ein, dass wenn ich dann morgens aufstehe, ich frischer aussehe als normal.
Ja.
Wahrscheinlich.
Ja, vielleicht ist das so.
Vielleicht aber auch nicht.
Naja. Ist ein oberflächlicher Effekt.
Genau.
Diese
jedenfalls ist das totale Verarsche, vor allen Dingen der Preis ist halt totale Verarsche. Also das, sowas lässt man sich schenken, wenn jemand einem ein lustiges Geschenk machen will. Aber da geht man nicht in den Laden und kauft sich das für viel Geld.
Ja.
Ja.
Aber zurück zum Haarwuchsmittel. Ja, genau. Diese Haarwuchsmittel, das ist irgendwas aus den 70ern und der 80ern. Da macht ja heutzutage niemand mehr Werbung für, oder?
Doch, es gibt...
Für magische Haarwuchsmittel.
Doch, es gibt irgendwie Zeugs, das deine Haarwurzeln irgendwie reaktivieren oder stärken oder irgendwie sowas soll, was du dir auf den Kopf träufeln kannst. Das gibt's immer noch. Mhm. Und das wird dann halt in der Apotheke verkauft, die ja im Wesentlichen Scharlatanerieprodukte verkaufen, heutzutage die Apotheken. Von daher weiß ich nicht, inwieweit das wirksam ist oder nicht, aber das gibt's immer noch. Wird halt nicht mehr so krass, obwohl, man müsste mal ZDF gucken irgendwie im Vorabendprogramm, da ist ja auch die Werbung, die da läuft, ist ja ein bisschen so auch auf die ältere Generation mit Haarausfall und so. Früher wurde das ja dann in so kleinen Anzeigen in Groschenromanen beworben und sowas.
Ja, genau. Ja.
Neben der Röntgenbrille und dem Schuh, der dich schlagartig 10 Zentimeter größer macht.
Ja. Ja, und diverse Muskelaufbaumittel und so.
Gab's doch mal für Frauen. Es gab alte Werbung, also auch so kleine Anzeigenwerbung für Frauen, die zu dünn waren. Das finde ich interessant.
Ah, echt?
Ja.
Wow.
Ah, too skinny, zu dünn. Hier, nehmen Sie das, davon werden Sie üppiger. Ja.
War das vor Twiggy, vor diesem Skinny
Model? Mit Sicherheit, ja, ja, mit Sicherheit. Das muss irgendwie USA 30er Jahre oder sowas gewesen sein.
Ja, 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 ja. Da war das ja ein Zeichen von Wohlstand und ja.
Sind sie
also, dass,
zu dünn?
Dass man halt ein bisschen mehr an den. Ja, und von diesen Haaren, ich glaube, das habe ich aber schon mal erzählt. Ich habe mal so eine Russin verfolgt, die mit ja. 13 Jahren aktiv war auf YouTube und die hat erzählt, dass Haare schneller wachsen, wenn man sich vom Schlafengehen ganz strenge Zöpfe macht. Weil das zieht halt die ja, Haare
weil
raus.
Weil die ja praktisch schon aufgewickelt im Kopf liegen.
Exakt, wie so Spaghetti, die müssen nur rausgezogen werden. Das war ihr Geheimmittel für schnelleres Haarwachstum.
Oh mein Gott, ey. Aber was hat denn Rita? Na gut, Rita ist 13. Wenn du 13 bist und Haare bis zum Arsch, wie lange dauert es, wenn du die, wenn du so, ich sag mal so normal, so
Ein Zentimeter pro Monat.
Ein Zentimeter pro Monat.
Wachsen Haare.
Ja. Das heißt, wenn Rita Haare bis zum Arsch haben will, also so, ich sag mal, 40 Zentimeter Haare, braucht sie 40 Monate. Das sind 3 Jahre. Sagen wir mal, die braucht 3 Jahre, bis ihre Haare bis zum Arsch gewachsen sind und sie ist 13 gerade mal. Das heißt, sie braucht ein Viertel ihres Lebens, um so lange Haare zu haben, wie sie gerne hätte. Da kann ich verstehen, ja. dass man so durchdreht. Das ist ja, ja eh das Problem. Darum ist Kindern ja auch alles langweilig. Weil was für uns ist ein Tag nüscht. Ja? Für einen Zehnjährigen ist ein Tag ein 3560stel seines Lebens. Das ist richtig viel Zeit bezogen auf die Lebenszeit. Darum sind die so schnell gelangweilt. Und darum hätte Rita wahrscheinlich auch gerne ein Haarwuchsmittel.
Ja, oder die war einfach beim Friseur und hat sich so einen Experimentalschnitt machen lassen und das sieht halt jetzt echt scheiße aus. Wahrscheinlich sieht die jetzt aus wie die Sängerin von Eurythmics oder so, was ihr aber nicht steht. Ja.
Das ist so ganz keck. Das ist so ein Side-Cut mit Scheitel und Stützwelle oder so. Ja,
ja, sowas, genau. Und das steht ja halt gar nicht, weil sie nicht das Gesicht dazu hat, nicht die Bone Structure oder wie das heißt. Und jetzt hat sie halt ein Problem und will, dass die Haare so schnell wie möglich nachwachsen, dass das halt aufhört, so scheiße auszusehen.
Statt ein Käppi anzuziehen. Zieh doch einfach ein Käppi an, Rita.
Alde. Also, letzte Frage für heute.
Ach Gott.
Aber, wie gesagt, es gibt eine Zukunft
für Dr. Vrindheit. Es gibt eine Zukunft für Dr. Vrindheit.
Ich habe die geklauten Sachen an meine Klasse verteilt. Meine Mutter hat einen Laden mit Tabakwaren. Letzten Monat habe ich meiner Mutter mehrere Stangen Zigaretten und Füller gestohlen. Mhm. Das Dumme ist, dass ich überhaupt nicht nachgedacht habe, was ich da tue.
Ach.
Die Sachen habe ich am nächsten Tag in der Schule verschenkt.
Und schon wieder nicht nachgedacht.
Durch einen dummen Zufall merkte meine Mutter, dass die Sachen fehlen. Tja, dann war ich dran. Mhm. Wir hatten einen Riesenkrach. Dann meinte sie, dass ich 200 Mark zurückzahlen muss. Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich kann mich in der Schule nicht mehr konzentrieren. Ich weiß ja nicht mal, wie ich das Geld ranbringen soll. Das dauert bei mir. Bitte helft mir. Carla 16, ohne Ort.
Also Carla, der dumme Zufall, den nennt man Inventur. Und das ist kein Zufall, sondern das ist Regelmaß. Das wäre das Erste. Das Dumme ist nicht nur, dass du nicht drüber nachgedacht hast, was du da tust, sondern das Dumme ist, dass du die Sachen in der Schule nicht verkauft hast.
Ja.
Sonst hättest du nämlich jetzt die Kohle, um sie deiner Mutter zurückzuzahlen. Ja. Und müsstest jetzt nicht anschaffen gehen. Entschuldigung, Streichhölzer
Richtig.
Verkaufen im Schnee.
Ranbringen. Nennen sie das.
Ich hab direkt anschaffen. Wir haben die früher immer verkauft in der Schule, die Sachen. Wir haben früher immer. Wann verjährt man das eigentlich?
Das ist ein gutes Geschäftsmodell. Ey. Ich musste auch aus Polen immer Stangen mitbringen für die
Sylvia. Man konnte früher Zigarettenautomaten. Man konnte die ganze, die hatten ja so Schächte und da hast dann unten so eine Schublade rausgezogen. Und wenn du Geld eingeworfen hast die Schublade rausgezogen, die Schachtel rausgenommen, dann die Schublade nur halb oder so ein Drittel wieder reingeschoben. Konnte man von unten schon die nächste Packung oben in dieser Stange, in diesem Schacht stehen sehen. Und wenn du dann mit dem Schraubenzieher in diese Packung gesteckt hast, rechts, links, zwei Schraubenzieher oder eine Klammer, haben andere sich gebastelt, konntest du die Packung, die da drüber ist, so da rausnesteln. Und hast dann wirklich, wenn du ein bisschen geübt warst, hast du wirklich innerhalb von 2 Minuten den kompletten Schacht leer gezogen. mit einmal Geld einwerfen. Und das ist, bei uns in der Schule ist das verhökert worden. Ich weiß nicht, was damals Zigaretten gekostet haben. 3 Mark, 4 Mark. Gab es dann halt für die Hälfte Zigaretten aus dem Aktenkoffer von Mitschülern. So.
Ja, super.
Also, Aktenkoffer auf, keine Schulsachen drin, alles voll Kippen. So. Also da hat Carla jetzt echt ein bisschen geschlampt.
Ja, vor allem für das Alter, weil ich kann sie eigentlich
Stimmt.
Weil ich kann sie verstehen, weißt du, ich kann sie wirklich verstehen. Ich hatte das Problem auch mal, als ich in der ersten Klasse war, das war in Polen noch, da hatte ich so eine Situation, dass es mir schwer fiel, Anschluss zu finden an die anderen Mädchen, weil die meisten Mädchen aus meiner Klasse, die kamen aus der Blocksiedlung und ich kam halt aus so einem Haus weiter weg. Aha. Wir hatten schon mal keinen gemeinsamen Schulweg, außerdem die Blocksiedlungsmütter, die haben ständig sich einander besucht, die kannten sich. Und meine Eltern hatten gerade ein behindertes Kind bekommen und die hatten keine Zeit, weder für Playdates noch für Kontakte noch irgendwas. Und deswegen war ich ein bisschen außen vor, aber es ist halt wichtig, dass Eltern sowas irgendwie mitorganisieren und so. Und ich habe dann in meiner Verzweiflung und um Freunde zu finden, die tollsten Briefmarken meines Großvaters gestohlen. Der war Briefmarkensammler und der hatte so eine wunderschöne Märchenedition von Grimms Märchen. So ganze Briefmarkenhefte, mehrere Briefmarkenhefte habe ich dem gestohlen und die dann ein paar Mädchen geschenkt, die ich mochte. Und ich weiß nicht, ob das jetzt dazu geführt hat, dass ich Freunde fand. Also auf keinen Fall würde ich das behaupten. Das ist eigentlich das Dümmste, was du machen kannst, als Kind wohlgemerkt, weil als Teenager ist das mehr als dämlich. Weil viele Kinder machen das. Die wollen Freunde finden und schenken denen irgendwas. Aber im Grunde ist das einfach nur eine Einladung dazu, sich ausnutzen zu lassen. Ja. Weil so funktionieren Kinder nicht. Dass du denen was schenkst und dann nochmal was schenkst und dann zum dritten Mal was schenkst und dann wollen sie deine Freunde sein. Sondern dann erwarten sie von dir, dass du halt denen immer irgendwas schenkst, zulieferst. Ja. Ja. Genau. Und das ist einfach keine gute Art, Freunde zu finden.
Ja. Nee, das habe ich zum Glück nicht gehabt. Also wir haben auch damals, wir haben damals auch Ladendiebstähle begangen und da waren welche bei uns. Bei dem konntest du Bestellungen aufgeben. Ja, hast du wirklich gesagt, so, ich brauche einen Pelikanfüller in der und der Farbe. Ich brauche, also wirklich, ne, so Schulzeug auch so, weiß ich nicht, wie alt
wir
waren, 14, 15.
Achso, aber war das auch so jemand, der Mutter hatte mit Schreibwarenladen oder
nee,
was?
Nee, das war einfach, damals konnte man noch in Supermärkten klauen. Die haben nicht aufgepasst.
Ah, eine Klaubestellung.
Ja.
Ah, okay.
Also wir haben auch, also Diebstahl, also Ladendiebstähle waren bei uns wirklich mehr oder weniger an der Tagesordnung. Also ich weiß noch, die Schleckermärkte damals, da haben ja so wenig Leute gearbeitet. Du konntest damals in den Schlecker gehen, da an der Kasse waren die Zigaretten, oben drüber waren die Stangen gestapelt. Du konntest in den Schlecker gehen, an die Kasse, hast eine Stange Zigaretten genommen, bist wieder rausgegangen und es ist nichts passiert, niemand ist hinter dir hergekommen. Es gab keine Kameras, ich meine, weißt du, früher 80er Jahre, und da haben wir wirklich auch so solche Klaubestellungen. Also wir hatten wirklich einen, bei dem haben wir, dem hast du gesagt, ja, ich hätte gerne dieses und jenes Parfum. Und dann ist der mal eben aus dem Eiscafé rüber in den Supermarkt und ist mit dem Parfum wiedergekommen. Das ist schon echt krass. Also es ist
wow.
Ja, das ist wirklich krass, was damals geklaut wurde. Ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen heute. Und dann geht Holger hin und klaut was. Eine Tüte Gummibärchen im Penny. Zack, erwischt. Mhm.
Nee, im Ernst? Wurdest du dann auch abgeführt mit Elternanruf und so?
Nee, ich bin dermaßen in mich zusammengesackt wohl. Wie alt war ich denn? Da muss ich schon ziemlich alt gewesen sein. Ich weiß, da war ich mit einem Mofa. Also mindestens 15 muss ich gewesen sein.
Ja.
Und ich muss so in mich zusammengesackt sein, dass der mich hat gehen lassen. Der meinte, ja komm, es gibt her, hau ab, komm nie mehr wieder.
War Gruppenzwang, wir checken.
Nee, überhaupt nicht. Ich war einfach im Laden, hab gedacht, jetzt, oh geil, ich klaue jetzt Tüte Gummibärchen. Ja. Völlig Banane irgendwie. Ja, danach war ich vorsichtiger. Und hab nur noch auf der Buchmesse immer Bücher mitgenommen und so, aber dazu sind die ja da. Ich hatte auch mal so eine Phase, da habe ich einen Buchladen geklaut.
Echt wahr?
Ja. Hab immer viel Geld für Bücher ausgegeben und immer eins geklaut. Meistens so ein Reklam oder so.
Ach so, das kann man so dazwischen irgendwie so.
Ja, wie auch immer. Einfach nur so, ne, so, weil ich dachte so, aber eins.
Weil ich's kann.
Eins bezahle ich nicht. Keine Ahnung, jetzt hörte ich mir von einer damaligen Freundin, eine meiner Exen hat das auch immer gemacht. Nee, irgendwie für 150 Mark Bücher gekauft und eins geklaut, so ein 5,90 Euro Band oder sowas.
Völlig bekloppt. Unmöglich.
Eigentlich ja, vor allen Dingen, aber das war damals niemandem klar. Ich meine, diese großen Läden, damals gab es ja noch die Warenhäuser, sowas gibt es heute ja gar nicht mehr. Also gelegentlich nochmal in Karstadt oder so, also hier in Berlin-Tempelhof, der Karstadt ist noch ein Warenhaus. Aber früher waren Warenhäuser ja normal, selbst in kleineren, also Kleinstädten oder Großdörfern mit 5, 6, 8.000 Einwohnern, da hattest du ein Warenhaus. Da gab es halt alles, da gab es Bettwäsche, Geschirr, Schreibwaren, Parfum, Kleidung, halt alles. So, wie man es eigentlich ja kennt und wie man es erwartet. Und ich bilde mir das zumindest heute ein. Also die werden solche Diebstähle auch eingepreist haben. Aber so ein inhabergeführter Buchladen, der hat das nicht eingepreist.
Ja.
Und das ist eigentlich das, wofür ich mich dann im Nachhinein tatsächlich auch ein bisschen schäme. Witzigerweise.
Das glaube ich dir.
Und das ist genau das Gleiche, ist auch, wenn du so eine, also eine Freundin von mir hat so eine Boutique mal gehabt. Mit so ganz so Nippes und Porzellan und sowas. Und da sind dann auch immer so hier Prenzlauer Berg, ne? Also Prenzlauer Berg Arschlochmütter mit ihren Arschlochkindern rein. Die Kinder packen alles an, rennen da rum. Irgendwas fliegt runter. Und die Freundin von mir sagt so, Entschuldigung, aber sie haben da kaputt gemacht, sie müssen das bezahlen. Ja, stellen Sie sich mal nicht so an, Sie sind doch versichert. Und die ist halt nicht versichert.
Echt?
Ja. Die sind halt nicht versichert. Die hat mir mal vorgerechnet, also wenn die in ihrem kleinen Lädchen den Kram gegen Bruch und sowas versichern lassen wollte, könnte die ihren Laden direkt zumachen. Mhm. So. Wenn du bei IKEA irgendwie eine Tasse runterfallen lässt, ist scheißegal. Ja. Das sind solche Massen, sind solche Summen, die da umgesetzt werden. Die haben es, wie gesagt, eingepreist. Aber diese ganzen kleinen Läden, die haben das alles nicht eingepreist. Und darum, das ist eine blödsinnige Empfehlung eigentlich. Ich empfehle wirklich immer, beklaut keine kleinen Leute. Mhm. Es gibt Leute, die man nicht beklaut. Das sind sowieso Privatleute, die beklaut man nicht. Man beklaut keine Handwerker. Und man beklaut keine inhabergeführten Geschäfte.
Meiner Meinung nach beklaut man niemanden.
Der Dom beklaut man auch nicht. Kennst du diese Geschichte mit Schäfers Nas?
Nee.
Es gab mal, Schäfers Nas war so eine Unterweltgröße in Köln. Und irgendwann ist aus dem Dom, was ist denn aus dem Dom geklaut worden? Irgendeine Reliquie, irgendeine
die goldene Windel Jesu.
Irgendwie sowas ist aus dem Dom geklaut worden. Und Riesenaufruhr in der Stadt, keiner weiß, wer es war, niemand wusste. Und dann hat Schäfers Nas irgendwie nach 2 oder 3 Tagen, hat Schäfers Nas einfach öffentlich gesagt, der Dom bekleut man nicht. Und dann war ein Tag später diese Reliquie wieder da. Schon geil, oder? Schon geil. Ja. Der kölsche Unterweltboss sagt so, der Dom bekleut man nicht. Zack. Sonst kriegst du Eier mit mir.
Ja. Super.
So.
Gut, auch wir tauchen jetzt ab in unsere Unterwelt.
Du arbeitest doch auch im Buchladen. Warte mal, habt ihr eigentlich Ladendiebstahl bei euch?
Ich weiß es nicht. Hin und wieder meldet der Computer, dass ein Titel da ist, der aber fehlt. Ja. Und da wissen wir nicht, wurde das irgendwie falsch ausgebucht oder was ist da los? Ich habe es jetzt irgendwie nie mitbekommen, dass irgendjemand was eingesteckt hätte.
Aber wohin verschwinden die Sachen?
Ich weiß es nicht. Vielleicht verschwinden sie auch gar nicht. Stimmt, vielleicht sind es wirklich so Einbuchungs-Verbuchungsfehler. Das kann jederzeit passieren.
Nun denn, Ladendiebstelle können wir sowieso gerade nicht begehen, außer in geöffneten Supermärkten. Da gibt es dann Gummibärchen,
so
da wird man
aus
erwischt und kackt sich dann ein, während man im Laden steht. So schlimm war es bei mir nicht, nein. Das war Dr. Vrindheit 2020, Volumen 2. Es wird eine Zukunft geben. Alexandra, vielen Dank.
Ja, auch dir, vielen Dank.
Danke, Dr. Ciao. Sommer, und danke euch für die Aufmerksamkeit.